Auch von meiner Seite einen guten Morgen. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, als der Jens vor 14 Tagen bei mir angerufen hat, ob ich kurzfristig im Sängerwald Predigtdienst übernehmen könnte. Ich habe erst einen Moment gezögert und dann ist mir eingefallen, dass ich sehr gerne hier im Sängerwald bin und dass ich auch gerne am Wort dienen möchte. Ich habe festgestellt, bei euch ist sehr warm. Vielleicht liegt es an den vielen Kerzen. Ich habe zu Hause überlegt, du fährst in den Frankenwald, du fährst in die Highlands, ziehst da einen Pullover an. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, geh mit T-Shirt und das war eine gute Entscheidung. Nicht, dass ich noch ins Schwitzen komme. Für mich ist nämlich der Predigtdienst genauso eine Arbeit, wie es jahrelang meine Arbeit auf dem Dach gewesen ist. Und bei beiden Tätigkeiten kann man ins Schwitzen kommen. Hier im Saal kommt die Wärme von der Heizung, was ja in dieser Jahreszeit normal ist. Aber es gibt auch eine natürliche Wärme, die von der Natur, von der Sonne kommt. Es gibt unzählige Menschen auf dieser Erde, die diese Form der Wärme lieben. Man nennt sie auch Sonnenanbeter. Hauptsächlich kommen diese Menschen aus den westlich geprägten Ländern. Aus Ländern, die nicht gerade von Armut geprägt sind. Diese Menschen nutzen ihren Urlaub, um in den Süden oder an die See zu fahren. Sie liegen dann stundenlang in der Sonne, um gebräunt zu werden. Sie werden regelrecht in der Sonne gebraten, denn am Strand gibt es keinen natürlichen Schatten. Lediglich Sonnenschirme bieten etwas Schatten, den diese Menschen aber kaum suchen. Ich habe während meiner Zeit bei der Armee 3 Jahre an der Ostsee gedient und weiß deshalb, von was ich rede. Davon diente ich 2 Jahre unmittelbar am Strand und ich habe aufgepasst, dass niemand das Paradies DDR über die Ostsee verlässt, obwohl wir damals vorrangig nachts unterwegs waren. Also diese Sonnenanbeter lieben die Sonne, obwohl diese Sonnen auch erhebliche gesundheitliche Risiken mit sich bringt. Aber Schönheit ist halt wichtiger als die Gesundheit. Bräunen ist dementsprechend wichtig, man wird ja bewundert. Auch ich war früher jedes Jahr mächtig gebräunt. Allerdings nicht, weil ich die Sonne angebetet habe oder geliebt habe, nein, dies war berufsbedingt. Ich habe ja über 40 Jahre als Dachdecker gearbeitet und auf dem Dach scheint nun mal die Sonne und es gibt kaum Schatten. Wir waren der Sonne 8, 10, manchmal sogar 12 Stunden ausgesetzt. Zu Mittag, also eine halbe Stunde, waren wir im Schatten, sonst immer in der Sonne. Manchmal, wenn es wieder mal zu heiß war, sind wir mal abgestiegen und haben uns für 10 Minuten in den Schatten gesetzt. Wenn ich dann abends ins Bett gegangen bin, ist meine Frau immer ein Stück von mir weggerückt. Sie sagte dann immer, du strahlst eine Wärme aus, wie ein Backofen. So aufgeheizt war der Körper. Ich arbeite in der Regel mit kurzen Hosen und freien Oberkörper. Dementsprechend war meine Hautfarbe sehr braun bis dunkelbraun. Manche Kundschaft sagte dann immer zu uns, ihr braucht gar keinen Urlaub. Das hat mich jedes Mal geärgert und ich antwortete meistens, ja, dieser Meinung ist mein Chef auch. Was meint ihr, haben wir, die wir ständig in der Sonne ausgesetzt waren, die Sonne geliebt? Nein. Wir haben die Sonne gehasst, und zwar abgrundtief. Wie oft hätte ich mir gewünscht, dass diese Sonnenanbeter mal nur einen Tag mit uns auf dem Dach gearbeitet hätten. Wie wäre dann ihr Verständnis zu diesem Götzen gewesen? Nun haben wir zwei Formen der Wärmequelle kennengelernt, die Heizung und die Sonne. Diese beiden Formen der Wärme sind natürliche Formen. Es gibt aber auch noch eine dritte Form der Wärme und des Lichts. Wir haben es vorhin als letztes gesungen. Diese Form des Lichts scheint viel heller und wärmer als die Sonne. Es ist eine übernatürliche Form der Energiequelle. Lesen wir einmal zwei Verse aus dem Johannesevangelium. Johannes 1, die Verse 4 und 5. Ich habe vom Jens gelernt, dass man als Prediger, wenn man eine Bibelstelle vorliest, einen Moment wartet, damit die Gemeinde die Chance hat, das in seiner Bibel zu suchen. Also Johannes 1, Verse 4 und 5. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Diese Energiequelle, das Licht und die wahre Sonne, die keineswegs verbrennt, ist unser Heiland Jesus Christus. Er strahlt als das helle Licht in unser Leben. Er gibt Wärme und Geborgenheit. Er ist es wert, angebetet zu werden. Er ist unser König, unser Friedefürst, unser Retter und Erlöser. Wo Jesus ist, ist Licht und Wärme. Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Also auch du und ich sind Licht und Wärme in dieser Welt. Das sage nicht ich, sondern das sagt der Herr Jesus heute Morgen zu dir. Der Vers geht noch weiter. Es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein. Es ist dein Auftrag von Jesus, Licht zu sein in dieser finsteren Welt. Und Jesus lässt dich damit nicht allein. Mit deiner Bekehrung und deinem Ja zu Jesus hat er seine Wohnung in deinem Herzen genommen. Also Jesus lebt in dir und so bist du automatisch ein Licht in dieser Welt. Matthäus 5, Verse 15 bis 16. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einem Scheffel, sondern auf einem Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Sei also mutig und stelle dein Licht unter den Scheffel. Nicht unter den Scheffel. Entschuldigung. Wenn wir die guten Werke des Herrn tun, dann wird Gott und Jesus geehrt. Er ist diese Ehre wert. Hab keine Angst vor den Menschen, hinter dir steht der Löwe von Juda. Und wenn es brenzlig wird, dann steht der Löwe von Juda vor dir, unüberwindlich. So, aber wo Wärme und Licht ist, da gibt es auch noch den Schatten. Schatten und Finsternis. Wie ich schon sagte, bei meiner Arbeit im Sommer habe ich die Sonne gehasst, aber den Schatten geliebt. Schatten und Finsternis müssen nicht immer automatisch etwas Negatives sein. In der Hitze des Tages ist der Schatten etwas sehr Angenehmes. Und die Nacht und Finsternis kann auch etwas Positives sein, indem sie uns den Schlaf und die Ruhe gibt, die uns Erholung bringt. Die meisten Menschen lieben den Schlaf. Aber die Finsternis wird auch für Negatives genutzt. Einbrüche, Diebstähle geschehen in der Regel in der Nacht. Deshalb sollten wir uns und unsere Wohnungen nachts sicher machen. Nun, Es gibt aber auch einen geistigen Bereich, eine Finsternis und einen Schatten. Mit der Finsternis setzen wir die Machenschaften des Widersachers unseres Herrn, den Teufel, gleich. Er richtet auch unter uns Gotteskindern Schaden an. Er ist auf dieser Erde allgegenwärtig. Müssen wir ihn fürchten? Jakobus 4, Vers 7. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Nein, wir müssen uns nicht fürchten, wir müssen dem Teufel widerstehen. Und wie sieht dieser Widerstand aus? Indem wir handeln, wie es Jesus getan hatte, als er vom Teufel versucht wurde. Wir kennen es, er argumentierte mit dem Wort Gottes, das für uns die Bibel ist. Und als Jesus alle Versuchungen des Teufels widerstanden hatte, dann floh der Teufel von ihm. Und er wird auch vor uns fliehen, wenn wir mit dem Schwert Gottes, seinem Wort, argumentieren. Aber um das Wort des Herrn zu kennen, müssen wir die Bibel, sein Wort, studieren. Täglich in der Bibel lesen, das erfordert Zeit. Und diese ist oft sehr knapp bemessen. Die Arbeit, der Haushalt, die Familie, vor allem die Kinder, dies erfordert Zeit. Aber bevor man sich versieht, ist der Abend gekommen und man ist einfach zu müde, um noch in der Bibel zu lesen. Als ich noch gearbeitet habe, bin ich deshalb wochentags um 4 Uhr aufgestanden, um frisch zu sein, die Bibel zu lesen. Um diese Zeit herrschte absolute Ruhe und so konnte ich ungestört im Gotteswort forschen. Aber dies muss jeder für sich entdecken und den für ihn besten Zeitpunkt zum Bibellesen finden. Aber ich möchte euch ermutigen, diese Zeit zu finden und in deiner Bibel zu lesen. Es wird dir dadurch leichter fallen, dem Teufel zu widerstehen. Es ist nämlich eine bewährte Masche des Teufels, um dir diese Zeit mit Gott zu stehlen. Es ist sein Anliegen, um die Gemeinschaft mit unserem Herrn zu stehlen. Ich glaube, ich habe euch schon einmal vor langer Zeit diese Geschichte vorgelesen, aber ich denke, dass diese Geschichte aktuell denn je ist. Deshalb noch einmal die Geschichte. Stehlt die Zeit. Der Teufel hatte eine weltweite Versammlung einberufen. In der Eröffnungssprache sagte er zu den Dämonen: Wir können die Christen nicht davon abhalten, in die Gemeinde zu gehen. Wir können sie auch nicht davon abhalten, die Bibel zu lesen und dadurch die Wahrheit zu erkennen. Wir können sie aber davon abhalten, dass sie eine persönliche Beziehung voller Liebe zu Jesus entwickeln und beten. Wenn sie dieses Verhältnis zu ihm gewinnen, ist unsere Macht über sie gebrochen. Und wenn sie beten, sind wir in Gefahr. Also lasst sie in ihre Gemeinden gehen, lasst ihnen ihren Lebensstil, aber stiehlt ihre Zeit, sodass sie diese tiefe Beziehung zu Jesus Christus nicht aufbauen können und auf keinen Fall beten. Das ist mein Auftrag an euch, ihr Engel der Unterwelt, lenkt sie davon ab. Wie sollen wir das anstellen? Fragten die Dämonen. Beschäftigt sie ständig mit der ganzen Fülle unwichtiger Nebensächlichkeiten des alltäglichen Lebens und denkt euch immer wieder etwas Neues aus, um ihre Gedanken zu beherrschen, antwortete der Teufel. Verleitet sie dazu, dass sie viel ausgehen, viel verbrauchen und verschwenden, viel ausleihen und auch wieder ausborgen. Überredet die Ehefrauen, sich ganz auf ihren Job zu konzentrieren und unendliche Stunden an ihrem Arbeitsplatz zu verbringen. Und überzeugt die Ehemänner davon, jede Woche 6 bis 7 Tage zu arbeiten, jeden Tag 10 bis 12 Stunden. so können sie sich ihren Lebensstil leisten. Haltet sie davon ab, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen und führt sie zu beten. Wenn die Familien schließlich auseinandergebrochen sind, wird ihr Zuhause keinen Schutz mehr bieten. Stopft ihre Köpfe so voll, dass sie die sanfte, leise Stimme des Heiligen Geistes nicht mehr hören können. Seht zu, dass unermüdlich der Fernseher, der Videorekorder, der CD-Player und die Computer in ihrer Nähe laufen. Und passt auf, dass sie in keinem Geschäft, in keinem Restaurant dieser Welt irgendwann während des Tages oder der Nacht etwa christliche Musik hören. Das wird allmählich ihre Gedanken vergiften und die Einheit und Verbundenheit mit Christus zerstören. Überschwemmt die Frühstückstische mit Zeitungen und Zeitschriften, hämmert ihnen 24 Stunden lang am Tag die neuesten Nachrichten ein, bedeckt die Straßen mit Schildern und Plakaten für irgendwelche Produkte, überflutet ihre Briefkästen mit Werbung, mit Angeboten von Gratis-Produkten und Diensten, die falsche Hoffnungen hervorrufen. Bildet in den Zeitschriften und auf den Titelseiten schöne, schlanke Models ab, damit ihre Ehemänner immer mehr glauben, dass äußere Schönheit entscheidend ist und sie ihre Frauen unattraktiv finden. Auch das wird dazu beitragen, die Familien ganz schnell zu zerstören. Lasst sie auch nicht im Urlaub zur Ruhe kommen. Gebt euch alle Mühe, dass sie erschöpft und voller Sorgen und Unruhe zurück zu ihrer Arbeit gehen. Seht zu, dass sie sich nicht in der Natur erfreuen und auf keinen Fall etwa Gottes Schöpfung bewundern. Schickt sie stattdessen in Vergnügungsparks, in Sportveranstaltungen, Konzerte und ins Kino. Euer Ziel muss sein, dass sie beschäftigt, beschäftigt, beschäftigt sind, dass sie nur ja keine Zeit mit Gott verbringen. Und wenn sie sich mit anderen Christen treffen, dann lasst sie nicht über Gott sprechen, sondern füllt ihre Gespräche mit Klatsch und Smalltalk, sodass sie sich mit einem schlechten Gewissen verabschieden. Vor allem sage ich euch immer wieder, haltet sie davon ab, dass sie Zeit zum Beten finden, Zeit, um Gott zu preisen. Ich kann dieses Gejaule nicht ausstehen. Lasst ja nicht ab in euren Bemühungen. Sie müssen immerzu überbeschäftigt sein, damit sie keine Evangelisation veranstalten und Menschen für Gott gewinnen können. Liefert ihnen für diese angeblichen Mangel an Zeit so viel gute Entschuldigungen, dass sie sich keine Kraft mehr von Gott holen. Bald werden sie aus ihrer eigenen Kraft leben und ihre Gesundheit und ihre Familie für die gute Sache opfern. Es wird funktionieren. Es war ein tolles Treffen. Die Dämonen gingen eifrig an ihren Auftrag, die Christen überall auf der Welt noch mehr als bisher zu beschäftigen und zu jagen, ihnen noch mehr einzuflüstern, sie müssten hierhin und dorthin rennen. Was meinen Sie? Bei wem ist der Teufel mit diesem Konzept erfolgreich? Vielleicht bei Ihnen? Sie schütteln empört mit dem Kopf. Gut, vielleicht heute noch nicht, aber möglicherweise morgen oder übermorgen. Ja, der Teufel ist ständig damit beschäftigt, um solche Pläne auszuhecken. Es liegt an uns, ob solche Pläne Erfolg haben. Wenn wir in der Nähe Gottes sind, dann können uns die Pläne Satans nichts ausmachen. Psalm 91, die Verse 1 und 2. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Unter seinem Schirm und seinem Schatten, da sind wir sicher und geborgen. In Gottes Schatten werden wir auch erzogen und ausgebildet. Ich habe da eine Geschichte gefunden, in dem die unter dem Bibelvers aus Jesaja 49 steht. Diese Geschichte fand ich sehr interessant und für mich neu und lehrreich. Jesaja 49, Vers 2: Er hat mich im Schatten seiner Hand geborgen und mich zu einem auserlesenen Pfeil gemacht. Er hat mich in seinem Köcher versteckt. Und hier die Geschichte. Wir alle müssen von Zeit zu Zeit in den Schatten gehen. Der Glanz des Tageslichts ist zu hell, unsere Augen schmerzen und man kann die zarten Farbschattierungen nicht mehr unterscheiden. Deshalb führt uns Gott in den Schatten eines Krankenzimmers, eines Trauerhauses, eines Lebens, aus dem das Sonnenlicht gewichen ist. Aber fürchten wir uns nicht. Es ist der Schatten der Hand Gottes. Er führt uns. Es gibt Lektionen, die man nur im Schatten lernen kann. Auf einigen Bieten ist der Schatten die Voraussetzung für das beste Wachstum. Der indische Mais wächst am schnellsten im Schatten einer warmen Sommernacht. In der schwülen Mittagshitze welken die Blätter, aber sobald eine Wolke die Sonne bedeckt, entfaltet sie sich rasch. Es gibt Dinge, die nur der Schatten bewirken kann, nicht die Sonne. Die Welt der Sterne und ihre Schönheit ist im Schatten der Nacht am besten zu sehen. Manche prachtvollen Pflanzen blühen nur im Schatten und nicht in der Sonne. In Ländern, in denen viel Nebel, Wolken und Schatten vorkommen, leuchtet das Grün der Pflanzen besonders schön. Der Gärtner hat Pflanzen, die am Abend blühen und solche, die am Morgen blühen. Erstere leuchten nicht im Glanz des Mittags, sondern entfalten ihre größte Schönheit, wenn die Schatten des Abends sich vertiefen. Denken wir nicht, Gott habe uns verworfen. Wir sind noch in seinem Köcher. Er hat uns nicht weggeworfen wie einen wertlosen Gegenstand. Er hält uns nur fest bei sich bis zu dem Augenblick, da er uns schnell und sicher einen Auftrag ausführen heißt, durch den er verherrlicht wird. Ihr, die ihr im Schatten in der Einsamkeit seid, denkt daran, wie der Köcher fest und griffbereit an den Gürtel des Kriegers gebunden ist und sorgsam geschützt wird. Auch ich habe einmal so eine Zeit des Schattens erlebt, in dem mich Gott in Schatten gehalten hat. Dieses Beispiel liegt schon etliche Jahre zurück. Damals bin ich das erste Mal an einer Wundrose erkrankt. Eine Wundrose kann durch eine minimale Verletzung entstehen, durch die Bakterien in den Körper bei mir im linken Bein eingedrungen sind. Dies beginnt mit leichten Schmerzen, so als wenn man sich irgendwo gestoßen hat. Dann werden die Schmerzen stärker, es kommt Fieber mit Schüttelfrost. Etwas, was ich überhaupt nicht kannte. Die Schmerzen werden dann unerträglich und das Bein schwillt stark an. Ich ging zu meiner Hausärztin und sie verschrieb mir Antibiotika und Bettruhe. Antibiotika war für mich in Ordnung, aber Bettruhe. Bettruhe, so etwas kannte ich bisher auch nicht. Nach jeder Nachtruhe war ich vollkommen schmerzfrei und dachte nicht, die Bohne daran liegen zu bleiben. Ich ging meinen Tagesgeschäften nach bis ungefähr Mittag. Dann wurden die Schmerzen wieder unerträglich und ich legte mich freiwillig wieder hin. Das ging so eine Woche lang, bis ich wieder zum Arztbesuch musste. Die Ärztin wusste sofort die Ursache, da keine Besserung eingetreten war. Mir wurde von ihr gehörig der Kopf gewaschen und keinerlei Argumente von mir ließ sie gelten. In der zweiten Woche habe ich die meiste Zeit auf der Couch verbracht und eine Besserung meines Beines trat rasch ein. Aber in dieser Woche habe ich auch viel Zeit zum Lesen der Bibel, zum Beten und zum Nachdenken verbracht. Ich war häufig mit Jesus im Gespräch und in dieser Zeit entstand eine Predigt für die Kronacher Gemeinde über das Thema Zeit. Gott hat mich ans Krankenbett gefesselt, um mit mir Gemeinschaft, intensive Gemeinschaft zu haben. Was für mich zuerst als Strafe angesehen wurde, war zum Schluss ein großer Gewinn. Gott hatte mich in seinem Köcher verborgen, um dann diesen Pfeil auf die Kronacher Gemeinde in Form einer Predigt abzuschießen. Inwieweit dieser Pfeil getroffen hatte, kann ich nicht beurteilen. Ich bekam aber gute Rückmeldungen. Befindest du dich zurzeit in so einem Schatten? Eines Krankenzimmers, eines Trauerhauses oder eines Lebens, aus dem momentan das Sonnenlicht gewichen ist? Dann sieh es positiv. Es ist eine Zeit, in der dir Gott ganz nahe ist und dich sogar trägt. Er lässt dich nicht allein und lässt dich auch nicht fallen. 1. Korinther 1, Vers 9. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Jesus Christus ist treu und gerecht. Amen.